Bee Gees, die Könige des Disco-Fiebers. Wir haben immer auf der Toilette komponiert und geübt. Wir fanden es klasse, wenn unsere Stimmen Hall hatten. In einem Kaffeehaus in Manchester gab es eine richtig große Herrentoilette und da gab es den tollsten Hall überhaupt. Barry Gibb. Nahezu jeder kennt den Kultfilm Saturday Night Fever mit John Travolta in der Hauptrolle aus dem Jahre 1977, der eine ganze Generation begeisterte und Auslöser der weltweiten Disco-Bewegung wurde. Die Filmmusik dazu steuerten die Bee Gees mit Titeln wie Stayin' Alive, Night Fever und How Deep Is Your Love bei. Die Songs gehören zu den meistverkauften Soundtracks aller Zeiten. Bevor es aber dazu kam, gehen wir zum Anfang zurück. Die Geschichte der Familie Gibb begann in England. Die drei Brüder empfanden schon als Kinder im tiefen Herzen ihre Bestimmung, singen zu wollen. Die Rede ist von Barry Gibb, geboren 1. September 1946, und den Zwillingsbrüdern Robin, geboren 22. Dezember 1949, und Maurice, geboren 22. Dezember 1949. Ihre musikalischen Gedanken kamen nicht von ungefähr, denn ihre Mutter war Sängerin und ihr Vater leitete ein kleines Orchester. Anfang der 1950er Jahre zog die Familie zunächst nach Manchester, wo auch der jüngste Sohn Andrew Roy Gibb, geboren 5. März 1958, genannt Andy, zur Welt kam, der Jahre später als Solokünstler mehrere Nummer-1-Hits in Amerika feiern sollte, aber nie offizielles Bandmitglied der Bee Gees wurde. Mit nur 30 Jahren endete die kurze Karriere von Andy Gibb, da er frühzeitig verstarb. Im Jahre 1958 wanderte die Familie Gibb nach Australien aus. Nur 2 Jahre später hatten die Zwillinge Robin und Maurice, die gerade einmal 11 Jahre alt waren, und ihr 3 Jahre älterer Bruder Barry ihren ersten Bühnenauftritt im australischen Regionalfernsehen. Da Robin und Maurice gefühlte 3 Köpfe kleiner waren als Barry, standen sie auf Holzkisten, um die Größe zu kaschieren. Der australische Diskjockey Bill Gates lud die Brüder in seine Radioshow ein. Wir hatten als Brüder Gibb die gleichen Initialen und so verpasste er uns den Namen Bee Gees. Das erzählte Robin Gibb später in einem Interview. Zu diesem Zeitpunkt waren aber die Beatles die ungekrönten Könige der Popmusik. Fasziniert von ihren großen Vorbildern, sagten sich die Bee Gees, was die können, das können wir auch. Von Anfang an glaubten sie an ihre Fähigkeiten und waren sich ihres einmaligen Harmoniegesangs bewusst. Ein Blick von Australien rüber in die USA zeigte ihnen, dass der große Erfolg zu schaffen ist. Zur selben Zeit waren die Beach Boys in den USA die erfolgreichste Band, die ebenfalls als Brüder einen Hit nach dem anderen produzierten. Die Bee Gees wussten aber, dass zu der Zeit London der Ort war, wo im wahrsten Sinne des Wortes die Musik spielte. Von dort hatten die Beatles die Welt erobert und Bands wie die Rolling Stones, The Who und viele andere waren dort ansässig. Selbst Jimi Hendrix flog 1966 von den USA nach London, um von dort aus seine große Karriere zu starten. Da die Bee Gees große Ziele hatten und ebenfalls Weltstars werden wollten, machten sie sich im Jahre 1967 auf den Weg in das Land, aus dem sie stammten, nach England. Als sie mit dem Schiff über 5 Wochen lang nach London unterwegs waren, erfuhren sie an Bord, dass ihre letzte Single, Spicks and Specks, Nummer 1 in Australien war. Motiviert und mit dem Erfolg im Rücken kamen sie in London an. Das Problem war, dass man ihnen vor Ort mitteilte, sie seien zu spät. Mittlerweile sind Bands out und Interpreten wie Eric Clapton und Jimi Hendrix seien jetzt angesagt. Nach diversen Terminen, bei denen sie ihre Demos vorstellten, trafen sie den Mann, der ihr weiteres Leben maßgeblich verändern sollte. Die Rede ist von Robert Stigwood. Er hatte mit Brian Epstein, dem Manager der Beatles, eng zusammengearbeitet. Stigwood erkannte sofort ihr Talent, förderte die Bee Gees und ebnete den Weg für ihre ersten Erfolge in England. Im Frühjahr 1967 erschien ihr erster weltweiter Millionenerfolg mit der düsteren Ballade New York Mining Disaster 1941. Es folgten zahlreiche weitere Hits wie Words, To Love Somebody, Massachusetts und World. Als die Bee Gees im selben Jahr Robert Stigwood das Demo von To Love Somebody gaben, rief er um 2 Uhr nachts bei Ahmet Ertegün, dem Chef von Atlantic Records in New York, an. Stigwood, der zu der Zeit mit Ertegün zusammenarbeitete, hielt den Hörer in den Raum, nachdem er das Tape von To Love Somebody eingelegt hatte, und sagte zu ihm: Das ist Ihre neue Single. Ahmet Ertegün war zu der Zeit einer der größten Plattenproduzenten der Welt und hatte unter anderem Led Zeppelin und Aretha Franklin unter Vertrag und gilt als Förderer von Eric Clapton. Zu der Zeit waren die Bee Gees auch bei der Presse sehr beliebt, da sie im Gegensatz zu den Rolling Stones und den Beatles das Image von wohlerzogenen Musikern fernab von Drogen hatten. Ähnlich wie bei den Beatles, bei denen John Lennon und Paul McCartney die kreativen Köpfe waren, gab es zwischen Barry und Robin Gibb oft Streit über die Veröffentlichung ihrer Songs. Wenn es gut lief, kam Barry mit einer Idee ins Studio und Robin mit einer anderen. Nach langem Hin und Her einigten sie sich doch, dass aus 2 Ideen nur ein Song wurde. So geschehen bei Run to Me. Barry Gibb sagte später: Ganz große Songs entstehen aus Zusammenarbeit. Sein Bruder Maurice sagte einmal zum Entstehungsprozess ihres Songs: Es ist die tollste Art von Meditation, die es gibt, wenn wir zusammen Musik machen. Normalerweise schreiben wir den Text, wenn wir die Melodie haben. Du konzentrierst dich auf nichts anderes, nur auf das, was gerade geschieht. Es ist wie ein Trip und wunderbar zu hören, wie etwas Gestalt annimmt. Auf einmal werden unsere Instinkte wach und die Melodien kommen. Anfang der 1970er Jahre hatten die Bee Gees nur noch mittelmäßigen Erfolg. Das hing zum einen daran, dass es immer häufiger zu Streitereien zwischen den Brüdern kam und zum anderen, dass ihre Musik nicht mehr so gefragt war wie vorher. Erst als sie nach Amerika gingen, wendete sich das Blatt. Der in den USA lebende türkische Musikproduzent Arif Mardin schlug ihnen vor, eine Oktave höher zu singen. Der sogenannte Falsettgesang hatte 1975 auf dem Album Main Chorus Premiere und verhalf den Gibb-Brüdern zu einem neuen Comeback.